2. Agentenmärchen. Als Moishe der Grebsers 6 Jahre alt war, begann Mamasches Agentenmärchen, das sie mir nach Prag gemeldet hatte und das ich erst später in Tel Aviv las, spielte er am liebsten mit Geld. Andere Kinder spielten mit Puppen, Bällen, mit Katzen und Goldfischen. Er interessierte sich aber nur für Münzen und Banknoten. Die meisten Erwachsenen mochten Moishe nicht. Er war genauso ernst wie sie. Seine Wangen waren fast so dunkel wie die Wangen eines Mannes, der sich 2-3 Tage lang nicht rasiert hatte. Und er hatte immer auf alles eine Antwort. Moischele, kommst du mit zur großen Geburtstagsparade des Königs? Nein, ich mag den König nicht. Sag das nicht so laut, Moischele, wir auch nicht, aber wir werden trotzdem hingehen und für ihn Happy Birthday singen. Ich bin eben nicht so ein Feigling wie ihr, die Erwachsenen. Moischele, warum rülpst du immer so viel? Weil ihr mich Moische den Grebser nennt. So nennen wir dich, weil du immer so viel rülpst. Vielleicht höre ich ja auf damit, wenn ihr damit aufhört. Vielleicht aber auch nicht. Moischele, was möchtest du später werden? Ein Dichter, ein Seemann oder ein Zuhälter? Ist mir egal, Hauptsache ich werde reicher als mein Vater. Das Land, in dem Moischele und die Erwachsenen lebten, hieß Rotland. Es war ein sehr armes Land. Nur der König und die Referenten des Königs waren reich, denn nur sie durften Handel treiben und stehlen. Und wenn sie jemanden dabei erwischten, dass ihr Ding gekaufte und teurer weiterverkaufte, steckten sie ihn ins Gefängnis. Dort brachten die Referenten den Häftling schnell dazu, ihnen zu verraten, wo sein ganzes Geld war. Und wenn er dann dachte, es würde alles wieder gut werden, hängten sie ihn nackt vor dem roten Schloss in einem Käfig auf, dessen Gitterstäbe so weit auseinander waren, dass Raben hineinfliegen und aus den Schenkeln und Backen des langsam Verhungernden und Verdurstenden kleine Fleischstückchen rauspicken konnten. Der Vater von Moische dem Grebser gehörte zu den wenigen im Rotland, die sich trauten, heimlich Geschäfte zu machen. Er wollte nicht, dass seine Familie hungerte und im Winter in der großen Wohnung am Referentenplatz fror, und er wollte ab und zu seiner Frau Chava der Dunklen einen Blumenstrauß oder ein durchsichtiges Höschen aus schwarzer Spitze kaufen. Doch Arik, der Löwe, liebte das Geld nicht nur, weil man dafür etwas bekam. Der Gedanke, dass man aus ein paar Rubeln, so hieß auch schon damals die Währung von Rotland, Hunderttausende von Rubeln machen konnte, versetzte ihn in große Aufregung. Ein ähnliches tiefes, vibrierendes Gefühl hatte früher immer seinen Großvater überwältigt. Seinen Urgroßvater und seinen Ururgroßvater, wenn sie beim Lernen bemerkten, dass sie aus einem einzigen Satz, den sie in einem heiligen Buch lasen, selbst ein Buch machen konnten, in dem sie noch mehr Sätze darüber schrieben. Gott musste sich genauso gefühlt haben, als er aus dem Nichts die Welt erschuf, dachten sie. Und Arik, der Löwe, dachte dasselbe, wenn er wieder einmal einen dicken Umschlag mit Rubeln nach Hause trug und unter der Türschwelle zwischen Küche und Kammer versteckte. Ja, Moische der Grebser war der Ast an einem jahrhundertealten Stamm. Er selbst wusste das schon als Kind, und weil er jeden Tag in der Schule lernte, dass nur der König Handel treiben durfte, wollte er erst recht ein Händler sein. In der Schule machte er auch sein erstes großes Geschäft. Eines Tages, es war gegen Ende des Lichterfests, bat der Haber die Dunkle, mehr Latkes zu braten, als er in einem ganzen Jahr essen konnte. In den großen Pausen tauschte er die Kartoffelpuffer mit den Kindern gegen Limonade und Kwas, und die Limonade und den Kwas verkaufte er am Sonntag vor dem Roten Stadion. Den dicken Umschlag, den er an diesem Abend nach Hause trug, durfte er auch unter der Türschwelle in der Küche verstecken. Nachdem sein Vater, ein harter, aber freundlicher Mann, das schwere Brett wieder zurückgeschoben hatte, kniff er den Sohn in die Wange und sagte, »Eines Tages wirst du für die Familie sorgen, Moischele. Und wenn ich keine Lust habe?« »Sag das nochmal und ich brech dir alle Knochen. Trau dich und ich brech dir deine.« Nachts, wenn alle schliefen, hockte sich Moischele oft auf die kalten Küchenfliesen, er holte sein Geld aus dem Versteck, betrachtete jede einzelne Banknote und rülpste dabei leise und glücklich. Doch eines Tages war der Geldstapel aus dem Versteck verschwunden. Dafür war der Stapel von Arik dem Löwen sehr viel höher als das letzte Mal. Obwohl Moisches Mut sonst oft an Leichtsinn grenzte, war er diesmal vorsichtig und er holte sich seine Scheine nicht einfach zurück. Als alle am nächsten Morgen beim Frühstück saßen, sagte er zu seinem Vater, »Guten Morgen, Papa, wie hast du geschlafen?« »Seit wann interessiert dich das? Guck ihn dir an, Moische, der Grebser wird erwachsen.« »Ich selbst habe nicht gut geschlafen.«
»Das ist in deinem Alter normal, Kleiner. Wie soll man schlafen, wenn man die halbe Nacht auf seinem Ständer liegt?
Aber dagegen kann man etwas tun, auch mit 14, auch allein. Danke für den Rat, Papa. Ach, sag mal, wie gehen deine schwarzen Geschäfte zurzeit? Arik sah sich erschrocken um und gab Moshe eine Kopfnuss. Dann schrieb er etwas auf den Rand des Roten Morgens, der einzigen Zeitung, die es in Rotland gab, und schob sie auf Moshes Seite des Tisches. »Bist du verrückt geworden?« stand dort. »Weißt du nicht, dass die Referenten des Königs ihre Ohren überall haben? Wenn sie hören, worüber wir reden, hast du morgen keinen Vater mehr, und der König schnappt sich alles, was ich für euch verdient habe.« »Meine Geschäfte gehen nicht so gut«, kritzelte Moshe auf die Seite. »Letzte Woche hatte ich 2000 Rubel, und heute habe ich nichts mehr. Du weißt nicht zufällig, was aus meinem Geld geworden ist?« »Ich habe es mit Erfolg investiert«, schrieb Arik schnell, aber gut leserlich, neben die Fotografien der 12 Ärzte, die der König am Tag davor exekutieren ließ, weil sie ihn vergiften wollten. »Ich konnte eine große Partie Penicillin aus Belgien von einem Referenten des Gesundheitsministeriums kaufen und sofort wieder loswerden. Und was heißt hier dein Geld? Es gibt nur unser Geld. Wenn du etwas brauchst, frag mich. Ich mache bald wieder Kassensturz. Vielleicht springen ein paar Kopeken für dich als Taschengeld raus.« Und er gab, nur scherzhaft, Moshe noch eine Kopfnuss und knurrte wie ein Löwe. »Danke, Papa«, schrieb Moshe, ebenfalls scherzhaft, »wie freundlich von dir.« Dabei fiel sein Blick auf einen Artikel, in dem vor den demokratischen Politikern des Braunlands gewarnt wurde, die mal wieder einen Krieg gegen Rotland planten. Das war ein merkwürdiger und vielleicht auch ein unglückbringender Zufall. Würde es zwischen ihm und seinem Vater bald ebenfalls Streit geben? Seit Moshe denken konnte, waren Braunland und Rotland miteinander verfeindet. Das lag daran, dass in Braunland die Sonne immer 2 Stunden länger schien und dass es dort hunderte von Brotsorten gab, während in Rotland nur das graue, feuchte Referentenbrot verkauft wurde. Vor allem aber war es in Braunland erlaubt, Geld zu besitzen, und zwar so viel, wie man wollte. Jeder durfte Handel treiben und seinen Gewinn den Banken geben, damit die daraus noch mehr Geld machten. »Ich hasse das Braunland«, dachte Moshe plötzlich, während er Arik dem Löwen die von oben bis unten beschriebene Zeitung hinschob. »Und ich hasse meinen gierigen Vater. Und ich liebe den König von Rotland, der uns lehrt, auf Geld zu verzichten, da es nur Unglück und Streit bringt. Und der darum selbst so viel Handel treibt, damit wir es nicht tun und uns die Hände schmutzig machen müssen.« Seit diesem Morgen interessierte sich Moshe der Krebser nicht mehr für Geld und dessen Vermehrung. Aber in seinen Adern floss immer noch das Blut von Moses und Josef Oppenheimer. Doch wie sollte er weiter aus dem Nichts etwas Neues erschaffen, wenn nicht durch Geschäfte? Mit Worten natürlich. Zuerst schrieb Moshe ab und zu für die schönen und unnahbaren Mädchen in seiner Schule kleine Geschichten und Gedichte, die er ihnen abends auf der Bank des Roten Parks am Lauf des Roten Flusses vorlas. Während er vom Duft ihres Einheitsparfums immer unruhiger wurde, wurden sie durch seine Sätze und Reime immer willenloser. Und wenn es ganz dunkel war, so dunkel, dass nicht einmal die Parkreferenten etwas sehen konnten, verwandelten die Mädchen mit ihren Händen und Mündern Moschens ewigen Ständer in einen Springbrunnen. So lernte Moshe alles über die Macht der Worte, die aus dem Nichts kamen und alles erreichten. Und als er im ersten Semester an der Universität von seinem Professor gefragt wurde, ob er zum nächsten Geburtstag des Königs ein Gedicht schreiben wolle, sagte er, er werde es gern versuchen. Das Gedicht schrieb sich wie von selbst. Es hieß »König der Könige« und Moschele trug es im Auditorium Maximum vor. Als er fertig war und der vom tosenden Applaus der Studenten und Professoren erzeugte Wind die damals noch langen schwarzen Locken auf Moshes Stirn kräuselte, dachte Moshe: »Was für ein dummes Kind bin ich gewesen, als ich den König aus Trotz nicht mochte. Wie viel einfacher ist es, auf seiner Seite und der Seite aller Menschen zu stehen.« Mehrere Jahre vergingen. Es waren für die meisten Bewohner von Rotland noch schlechtere Jahre als davor, und für viele waren sie so schlecht, dass sie sie in den Gefängnissen und Lagern des Königs verbrachten, aus denen sie nicht mehr zurückkamen. Trotzdem liebten und fürchteten immer noch fast alle den König wie einen Vater. Manche dachten, er müsse so streng sein, damit Rotland stark bliebe im Kampf gegen das Braunland. Andere waren der Meinung, der König, inzwischen müde und melancholisch von seinen Geschäften, wisse nichts vom Blutrausch seiner Referenten. Moshe und Arik ging es immer noch sehr gut. Moshe dichtete seit seinem Auftritt im Audimax fast jeden Tag. Er machte einen Doktor in Ideologie und veröffentlichte mehrere Bücher mit Staatsgedichten, die so günstig und in so großer Auflage verkauft wurden, dass sogar Fischverkäufer von ihnen erfuhren und sie lesen wollten. Und als der alte Präsident des Dichterverbands in einem Lager im eisigen Norden von Rotland über den ausgestreckten Fuß eines Referenten stolperte und so unglücklich auf den Kopf fiel, dass er danach nur noch Ja und Danke schreiben konnte, wurde Meuschele der neue Präsident, und bei der Inaugurationsfeier verführte er gleich zwei hoffnungsvolle Nachwuchsdichterinnen. Arik der Löwe war inzwischen Rubelmillionär geworden und besaß so hohe Geldstapel, dass sie nicht mehr in das Versteck unter der Türschwelle passten. Darum begann er, den Gewinn auf dem Schwarzmarkt in die Währung des Braunlands zu wechseln, denn sie war sicherer und nahm auch sehr viel weniger Platz ein. Und einige der grünen Dollarscheine nähte Haber die Dunkle für den Notfall im Futter seines Jacketts ein. Den größten Teil schickte er aber mit Diplomatenpost auf sein geheimes Konto in Käseland, wo er seinen dritten Frühling mit Haber plante. Eines Tages begann Meusche der Krebse an seinem Talent zu zweifeln. Es war zuerst ein fades Gefühl, der Überdruss eines gelangweilten Staatsdichters und Literaturreferenten. Er schlief schlecht, er hatte fast nie mehr einen Ständer, sogar dann nicht, wenn seine junge Ehefrau Golde die Unrasierte mit ihm zusammen sein wollte. Und er rülpste kaum noch, was ihn am meisten irritierte. An einem schönen, klaren, kalten Frühlingstag, er war viel zu früh neben der ebenfalls unruhig schlafenden Golde aufgewacht, ging er lange allein am Ufer des Roten Flusses spazieren. Die Vögel zwitscherten, die Parkreferenten waren noch alle in ihrer Kaserne und die Sonne stieg so eilig über dem Roten Schloss auf, dass Meusche sofort gute Laune bekam. »Jetzt ein Gedicht auf diesen Morgen singen«, dachte er, »auf die schöne Sinnlosigkeit des Daseins. Jetzt die Wahrheit schreiben.« Aber ihm fiel nichts Gutes oder Schönes ein, kein gelungenes tiefes Wort. Nur die Unwahrheit fiel ihm ein, wie immer in den vergangenen Jahren. Ein schäbiger Reim mit Sonne und Wonne und einer mit König und Honig. Auf dem Heimweg dachte Meusche daran, dass er als Kind nie um eine Antwort verlegen war und dafür zwar von allen gehasst, aber auch geachtet wurde. Damals war er nicht glücklicher gewesen, aber zumindest war er cool. »Ich will wieder cool sein«, dachte er. Und plötzlich kamen ihm ganz andere Reime in den Sinn. Es ging in ihnen auch um den König, aber sie waren lebensgefährlich. Eine Woche später, es war an einem Freitag oder Samstag, gab es im Haus der Poeten eine große Party. Meusche, der seit Tagen an nichts anderes als an sein neues Gedicht gedacht und es sich aus Angst vor den Referenten lieber nicht aufgeschrieben hatte, wollte nicht hingehen. Er wusste, dass er nach ein paar Gläsern Wodka auf einen Tisch steigen und das Gedicht vortragen würde, denn er war ein Dichter und ein Dichter konnte nicht auf Dauer den Leuten sein Talent und seinen Mut verheimlichen. »Goldele, was soll ich tun? Mich zuerst lecken, und dann lecke ich dich, und dann bindest du mich am Bett fest, und wir machen es wie die Affen.« »Nein, das meine ich nicht. Ich habe etwas gedichtet, und das ist so gut, dass davon die Welt untergehen könnte. Oh, Meusche, ich habe immer an dich geglaubt. Aber du und ich gehen mit der Welt unter, wenn mein Gedicht bekannt wird.« »Dann darfst du es natürlich nicht veröffentlichen. Küss mich lieber. Dabei fühle ich mich auch immer so, als wäre nichts mehr, wie es war.« Natürlich ging Meusche zu der Party. Er nahm Golde und seine Eltern Arik und Haber mit, weil er hoffte, dass er wegen ihnen vernünftig bleiben würde. Aber am Ende kletterte er im Haus der Poeten doch auf den Tisch und rezitierte das neue Gedicht. Als er fertig war, stieg kein Sturm der Begeisterung auf, der seine Haarlocken gekräuselt hätte. Die Partygäste erbleichten. Sie hielten sich, als würde ein heulendes Feuerwehrauto durch den Saal fahren, die Ohren zu und verschwanden sofort nach Hause, denn sie wussten, dass es den Referenten des Königs gleichgültig war, ob jemand etwas gegen den König gesagt oder unternommen hatte, oder ob er nur zufällig 5 Kilometer weiter auf derselben Straße stand wie einer seiner Feinde. »Ich habe gehört, Krebse, du magst den König nicht.« »Wie bitte?« »Du bist ein Agent des Braunlands und planst die Ermordung des Königs.« »Was?« »Wer hat dich angestiftet? Wer sind deine Komplizen?« »Wie viele Dollar ist dir dein Leben wert?« »Entschuldigung, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ich habe seit 20 Tagen nicht geschlafen. Ich muss in meiner Zelle ständig mit zusammengebundenen Armen hin und her laufen. Und der tägliche Teller Suppe wird mir vom Wachreferenten immer auf den Boden geknallt, damit ich ihn wie ein Hund auslecke.« Das hättest du dir vorher überlegen sollen, bevor du beschlossen hast, cool zu sein. Der Raum im Keller des Roten Schlosses, in dem Moshe verhört wurde, war groß und dunkel, und an der Decke hing eine kleine, schwache Glühbirne. Der Referent war ein empfindsamer, südländisch wirkender Mann mit einem langen Kopf, und er sah im Profil wie ein griechischer Sportler oder Krieger auf einer alten ionischen Vase aus. Meist saß er in leichter, heller Sommerhose und einem offenen Leinenhemd da, und manchmal wedelte er sich, weil er schwitzte, mit einem Fächer kühle Luft zu. Auf Moisches Seite des Tisches war es dagegen so kalt wie in einem Kühlschrank. Außerdem stand sein Stuhl in einer tiefen, stinkenden Schlammpfütze. Ein Stuhlbein war locker, die Lehne auch. Und nachdem der Stuhl eines Nachts unter ihm zusammengebrochen war, musste er immer stehen. $100,000, sagte Moshe am 21. Tag des Verhörs und rülpste. Er war jetzt wieder der Moshe, dem immer eine Antwort einfiel, und er fand es sogar cool, ein gewissenloser Verräter zu sein. So viel ist mir mein Leben wert. Vielleicht auch 200.000. Mach durch zwei immer noch so viel, Genosse Referent, dass du dir davon eine Dacia in Peredelkino kaufen kannst. Was, Grebser, du willst mit mir handeln? Ihr Typen seid wirklich Chutzpe. So heißt es doch in eurer Sprache, oder?
100.000 du, 100.000 ich.
Ich sage dir, wo das Geld ist, aber vorher musst du mich rauslassen. Ich kann dir jetzt schon verraten, dass es nicht in Rotland liegt und dass nur ich, also fast nur ich, die Nummer des Nummernkontos der Bank in Käseland weiß. Glaub aber nicht, dass ich sie ausplaudern werde, solange ich hier drin bin. Da könntest du sogar mit mir in dieser stinkenden Schlammpfütze Waterboarding machen. Keine Chance. Darf ich mich wenigstens auf die Tischkante setzen? Der Referent sah Moshe freundlich an und sagte, »Klar, ich bin übrigens Platon, der Grieche. Und du und ich, Grebser, wir haben jetzt einen Deal.« Während Moshe im Gefängnis saß, war Golda die Unrasierte unendlich traurig und meist in Gedanken versunken. Um wie viel trauriger und abwesender wäre sie gewesen, hätte sie gewusst, dass sie seit kurzem ein Kind, das später übrigens eine sehr dicke Frau werden sollte, von Moshe erwartete. So dachte sie aber immer nur verzweifelt darüber nach, wie sie Moshe helfen könnte. Und als ihr einfiel, dass sie mit dem Sohn des Hauptsicherheitsreferenten Ernährungskunde studiert hatte, beschloss sie, sich mit ihm zu treffen. »Du bist immer noch sehr schön, Golda, weißt du das? Und du bist immer noch sehr lieb, Viktor. Man nennt mich nicht zufällig seit meinem dritten Lebensjahr Viktor den Weichen, Golda. Wie kann ich dir helfen?« »Mein Mann sitzt zu Unrecht im roten Gefängnis. Naja, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Und ich dachte, dein Vater könnte nachfragen, was da los ist.« »Schade, Golda, aber mein Vater redet seit dem 19. Parteitag nicht mehr mit mir. Ich glaube, er hasst mich mehr als die Politiker von Braunland.« »Du Null«, hat er das letzte Mal zu mir gesagt, »hättest es nie geschafft wie ich, Spion im Braunland und danach Hauptsicherheitsreferent zu werden.« Und welcher Idiot außer dir kommt auf die Idee, in einem Land, in dem es nichts zu fressen gibt, ein Restaurant aufzumachen? Aber Papa, habe ich geantwortet, du warst es doch, der mich zum Studium der Kulinaristik... Golda begann zu weinen. Warte, Golda, vielleicht kann ich dir doch helfen. Ich kenne Platon, den Griechen. Er verhört zurzeit deinen Moshe. Das hat mir Platon vor ein paar Tagen erzählt. Platon und ich... Viktor kreuzte Zeige- und Mittelfinger, sind nämlich so. Dann formte er Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis und fuhr mit dem Zeigefinger der anderen Hand immer wieder rein und raus und sagte, »Wenn du willst, könnten wir uns, solange sich Platon um Moisches Freilassung kümmert, gemeinsam ein bisschen die Zeit vertreiben.« Kurz nachdem Moshe, der Grebser, aus dem Gefängnis entlassen wurde, holten morgens um 7, genau 7 Referenten seinen Vater Arik den Löwen ab. Er schaffte es gerade noch, das Jackett mit dem eingenähten Geld anzuziehen und Chava der Dunklen einen letzten Klaps auf ihren großen alten Hintern zu geben. Dann stießen sie ihn aus der Wohnung und während der ungeheizte Referenten Wolga auf der leeren, dunklen, morgendlichen Gorki-Straße schnell auf das Rote Schloss zufuhr, versuchte Arik mehrmals wie ein Löwe zu knurren, aber es kamen nur traurige Seufzer aus seiner Kehle. Ungefähr zur selben Zeit rollte sich Viktor der Weiche, der eben noch ziemlich hart war, von Golda der Unrasierten herunter und sagte, »Lass uns zusammenbleiben, Golda. Mit mir wird es dir viel besser gehen als mit diesem frechen Poeten, der eigentlich gar nicht so frech ist. und ich bringe dir bei, wie man sich rasiert.« Worauf Golda fast unsichtbar und nachdenklich nickte, aber nicht, weil sie einverstanden war oder Viktor als Mann mochte, sondern weil sie nicht wusste, wie sie jemals wieder Moische küssen sollte. Denn sie hatte ihn, den sie so liebte, betrogen. Und es spielte keine Rolle, dass sie das für ihn getan hatte. Im Gegenteil, es machte die Sache nur noch komplizierter. Sie nickte wieder, und Viktor nickte auch, zufrieden und eingebildet, obwohl er in Wahrheit nie mit Platon, dem Griechen, über Moische gesprochen und sich für ihn eingesetzt hatte. Und ebenfalls zur selben Zeit saß Moische der Gräbser im leeren Speisesaal im Haus der Poeten, wo er seit seiner Entlassung inkognito die Tschechow-Suite bewohnte, um in Ruhe über alles nachzudenken. Er rauchte eine Zigarette nach der anderen und weinte um seinen Vater, den Rubelmillionär, der nun keiner mehr war und wegen seiner Schwarzmarktgeschäfte bald hängen würde. »Ich bin schuld«, dachte Moische. »Ich habe meinen Vater an Platon den Griechen ausgeliefert.« Und er schluchzte wieder. Aber dann fiel ihm der riesige Dollarstapel ein, der in Käseland auf ihn wartete, und er wischte sich die Tränen ab, steckte sich wieder eine Zigarette an und dachte, »Nie im Leben werde ich meine Kohle mit Platon teilen. Es ist Zeit, dass ich endlich nach Hause gehe und Golda sage, dass wir bald in den Westen abhauen können, denn Geld ist ab jetzt nicht das Problem.« Am Tag der Hinrichtung rief Arik der Löwe den Wachreferenten zu sich, der am wenigsten grausam war, und erzählte ihm von dem Geld in seinem Jackett. Er wollte keinen letzten Teller Borscht dafür oder eine Zigarre aus Kuba, er bat nur um ein letztes Telefonat mit seinem Sohn. Der Wachreferent nickte, nahm das Geld und brachte Arik ein paar Minuten später in seine Todeszelle ein 3 Kilo schweres, knallrotes Telefon, auf dessen Hörer Made in Rotland stand. »Ich weiß, dass du es warst, der mich verraten hat, Moischele«, sagte Arik, nachdem Moische abgehoben hatte. »Ich will nur noch wissen, warum du etwas so Böses getan hast, dass sich nicht einmal die Leute von Sodom hätten ausdenken können.« Moischele, der gerade mit Golda zu Hause in der Badewanne in einem heißen Pfirsichschaumbad lag und auf ihr gemeinsames Wiedersehen und den Rausschmiss von Viktor dem Weichen mit Krimsekt anstieß, schwieg kurz. Dann sagte er, »Ich hab mir nur zurückgeholt, was du mir gestohlen hast, Papa. Der Penicillin-Deal, weißt du noch?« »Ja, das weiß ich noch.« »Außerdem, ich brauche das Geld.« »Wofür, mein Sohn? Du kannst es doch bei uns gar nicht ausgeben, und das meiste sowieso im Safe in Käseland.« Moische schwieg wieder und betrachtete die hübsche, lächelnde, schwangere Golde und ihre plötzlich so riesigen Brüste mit den dunklen Warzen, die wie Kleckse vom Himbeerkompott aussahen. Er sagte, »Es geht um die Zukunft meiner Kinder. Es geht immer um die Zukunft der Kinder. Wer sagt, dass wir ewig die Sklaven des Königs bleiben werden? Vielleicht grabe ich bald einen Tunnel nach New York oder ich entführe ein Flugzeug nach Zürich, Papa. Ich bezahle also für das Harvard-Studium meiner Enkel mit meinem Leben, Moischele? Ist das wirklich so?« »Du bist eben ein guter Mensch, Papa. Ich bin es wahrscheinlich nicht.« »Nein, das bist du wirklich nicht, mein Sohn«, sagte Arik der Löwe. »Aber ich liebe dich trotzdem. Auf Wiedersehen.« Nachdem sie beide gleichzeitig aufgelegt hatten, klammerte sich Arik ans Gitter seiner Zelle, rüttelte daran und brüllte das letzte Mal in seinem Leben wie ein Löwe. Moischele blieb aber ganz ruhig und rülpste nur einmal leise. Dann sah er Golda freundlich an und sagte, »Und du bist sicher, es ist von mir?« »Ja, natürlich, mein Liebling«, sagte sie, und sie dachte, »ich hoffe, es ist von ihm, denn er ist ein Scheusal, aber ich liebe ihn trotzdem.«